Herzlich willkommen bei
«Sich drum mächten», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 204 mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Tomagoj Belančić.
Hallo.
Und dem Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Wieder in der Schweiz, wieder in vermindertem Personal. Kaum sind wir da, brauchen die Leute Ferien und hauen ab. Machen andere Podcasts, gehen fremd, wie der Luca.
Das ist sicher. Verräter.
Ja, er hat leider nicht dabei sein. Er nimmt mal wieder eine neue Spoilerfabrik-Folge auf mit dem Ramon. Das ist gut für uns, dann müssen wir nicht über die Echolite reden.
Genau.
Wo niemand von uns Lust hat. Ich habe gestern gefragt, ey, wir könnten das ja auch besprechen, wenn der Luca nicht da ist. Und die Begeisterung ist...
Verhalten.
Aber der Luca hat jetzt in seiner Review von der ersten drei Episoden ist er auch nicht mega begeistert gewesen. So.
Okay. Ja. Und dann muss es aber ganz schlecht sein. Beim Luca muss man immer so das Star Wars Ding, dann muss man so 30% abschrauben. Und dann bist du etwa die, wo die normalen Menschen sind. Okay. Okay. Aber vielleicht ist es eben auch umgekehrt. Wenn er es nicht so gut findet, findet man es eben dann selber gut. Schau, jetzt bin ich fast wieder mehr gespannt. Ja, gut. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt auf unsere Themen. Wir reden nämlich über die Computex, über die Tech-Messe in Taipei.
Mhm, ja.
Gerade schon. Wo auch sonst. Und dort haben sie diverse Chips vorgestellt. Und weil der Kevin nicht hätte wollen kommen oder frei hat an dem Tag, tut sich dann der Samuel um das kümmern. Mhm. Und genau, dann reden wir auch noch über Handhelds. Das hat es dort nämlich auch diverse neue gegeben. Und im Big Screen reden wir über Godzilla. Ich weiß nicht mehr, wie es heisst. Godzilla X Kong. After Godzilla Kong, The New Empire. Weil es ist jetzt nicht Versus, sie sind jetzt ein Team. Drum
X ist ein Team, okay.
Ich weiß es nicht, aber sie sind ein Team.
Okay. Ja, das würde drum Sinn machen.
Aber komisch, hä? Und in der Spielecke Killer Clowns from Outer Space, The Game. Und vielleicht noch, wenn wir noch Zeit haben, Terminal 8, weil das ist ganz, ganz kurz. Da kann man es auch ganz, ganz kurz machen. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit unseren News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, an der Computex haben AMD, Intel, Nvidia eigentlich auch, haben ihre neuesten Chips vorgestellt. Für Desktop, für Laptops. Und ja, alle haben grosse Töne angeschlagen, mit viel AI umgeworfen, mit Tops. Darum reden wir jetzt von Tops und Flops.
Ja, genau.
Von der Computex. Und genau, Samuel, sag doch mal, was denn dort so gezeigt worden ist und was das so verspricht.
Ja, das ist schon recht gut zusammengefasst. Auch ganz viele neue Chips. Taiwan ist ja das Chip-Land sozusagen, mit TSMC, weltweit grösster Chip-Produzent. Und wie du gesagt hast, es gibt neue Desktop-Chips und neue Laptop-Chips. Das Spannende dieses Jahr sind eher die mobilen Sachen. Ich schaufle mal schnell so Desktops aus dem Weg, damit wir noch nicht mehr darüber reden. Und dort hat einfach vor allem AMD oder nur AMD neue Prozessoren vorgestellt. Das sind die Ryzen 9000er-Serie. Die ist jetzt 16% schneller und soll gleichzeitig 30-40% weniger Energie brauchen. Das ist sehr ein grosser Schritt so für eine Generation oder in der Effizienz. Und AMD sagt natürlich auch, dass sie jetzt mit dem wieder schneller sind als die Intel-Prozessoren von der aktuellen Generation. Das ist ja immer so ein bisschen das Froschhüpfen, dass man sich ein bisschen überholt.
Ein Schneckenrennen ist es doch mittlerweile.
Ja, mittlerweile, genau. Mittlerweile könnte man auch von einem Schneckenrennen reden. Wobei eben jetzt das Jahr ist es ein recht guter Sprung, vor allem bei der Effizienz, wobei halt einfach der Stromverbrauch bei Desktops nicht ganz so wichtig ist wie bei Laptops. Das habe ich auch schon mal angeschaut, oder dort, ob du jetzt ein bisschen mehr oder ein weniger Strom brauchst, kratzt die meisten Leute jetzt nicht, bei diesen Strompreisen mindestens.
Erstens das und die Grafikkarte ist immer noch die, die viel mehr Leistung zieht. Wenn du so einen PC hast, einen Gaming-PC, das ist ja dann meistens... Wenn du einen Ryzen 9000 reinhaust, dann hast du ja irgendwann, dann machst du irgendeine Videoproduktion oder so und dann hast du ja eine gute Grafikkarte. Und, ja.
Genau. Das ist genau so. Etwas Schönes ist noch, AMD unterstützt weiterhin auch alte Mainboards. Also du musst jetzt nicht zwingend, wenn du so einen neuen Prozi willst, also der Sockel bleibt eh gleich, das ist der AM5, aber du musst nicht unbedingt ein neues Chipset kaufen, sondern es funktioniert auch mit der alten. Und sie haben sogar für die noch älteren Mainboards mit dem AM4-Sockel, also das ist der, was eigentlich schon länger nicht mehr dafür produziert, seit letzter Generation, aber auch für den haben sie jetzt nochmal neue Prozessoren vorgestellt. Das finde ich noch nett. Oder wenn du jetzt ein älterer Gaming-PC hast und willst vielleicht nicht einfach alles wieder ersetzen, das Mainboard ausbauen und so, dann kannst du das machen. Kannst einfach einen neuen AM4-Chip noch drauf knallen und bist wahrscheinlich wieder so aktuell für ein paar Jahre. Ja, so viel zu den Desktops. Intel hat keine Desktop-Prozessoren vorgestellt, dafür Laptop-Chips und eben auch AMD hat Laptop-Chips vorgestellt. Dort passiert im Moment viel mehr als bei den Desktops. Die Vorgeschichte ist hat halt mit Apple zu tun, weil die ja vor ein paar Jahren auf ihre eigenen Chips umgestiegen sind, auf die ARM-Architektur. Wir haben auch schon ein paar Mal darüber geredet. Das sind einfach viel effizientere Chips. Und ich meine, das kann jetzt Zufall sein, oder? Aber man hat halt schon gemerkt, nachdem das passiert ist, haben die anderen Chip-Hersteller auch langsam angefangen, dort Energie rein zu investieren oder irgendwie Forschung. Und jetzt macht es langsam größere Schritte als früher. Also in den letzten paar Jahren ist immer relativ wenig passiert oder so. Jahr für Jahr ist es ein bisschen schneller geworden, aber nicht viel effizienter und so. Und jetzt hat man das Gefühl, wir kommen langsam wieder ein bisschen größere Schritte. Und sie rennen halt alle Apple noch ein bisschen hinterher, aber jetzt langsam hat man das Gefühl, ja, kommen jetzt so auf ein ähnliches Level. Die grösseren Schlagzeilen dieses Jahr haben wir ja schon mal besprochen vor, ich weiß gar nicht, 3-4 Wochen, glaube ich, oder so, wo Qualcomm neue Chips vorgestellt hat, die Snapdragon X Plus und Elite Chips, die sind auch auf ARM basiert und Windows on ARM kommt ja jetzt auch, das ist ja von Microsoft pusht, gibt es dann ganz viele Laptops mit ARM-Chips. Das ist so die ganze Vorgeschichte. Dort ist aber das Problem, dass man halt wahrscheinlich ein bisschen länger geht als bei Apple, bis dann auch die ganze Software umgestellt wird auf ARM. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, okay, was, also gesetzt im Fall, dass das wird irgendwann alles umgestellt auf ARM, ist trotzdem die Frage, was macht man jetzt in der Zwischenzeit, bis das dann auch alles gut läuft. Und in dieser Zeit muss man halt weiterhin auf den x86-Chips Laptops auch noch bauen, sage ich jetzt mal. Und genau das macht AMD und Intel. Die haben jetzt neue Chips auf dieser alten Architektur rausgebracht. Und weil Microsoft aber so den KI-Hype halt reitet mit dem Copilot Plus PCs und AI-Funktionen und Zeug und Sachen, müssen sie jetzt da halt auch Chips bringen, wo die geforderte Leistung von Microsoft bringen. Microsoft hat ja fordert für die Zertifizierung von diesen Copilot Plus PCs fordert sie so eine gewisse Leistung von der AI Engine in so einem Chip. Das sind eben die 40 TOPS, da hast du vorher drüber geredet. Das ist die neue grosse Einheit für alle Chips, die man jetzt daran gemessen wird, sind die TOPS. Eben, das sind Trillion Operations per Second, glaube
ich. Das ist so das Bondort zu den Teraflops bei den Grafikkarten, oder?
Exakt. Und Microsoft will 40 und das bringen jetzt auch die neuen Chips von AMD und Intel beide. Das ist, hat mir jetzt der Martin Jug gestern gesagt, unser Laptop-Experte, hat gesagt, das sei aber noch relativ schwierig, um das überhaupt zu testen, weil es gibt eigentlich fast noch keine Benchmarks, wo du dann irgendwie systemübergreifend gescheit testen kannst. Und mit ARM und mit x86 und mit Apple und so weiter. Also die Vergleiche sind glaube ich, gar nicht so einfach. Und ja, wahrscheinlich kommen dann irgendwann im Sommer, oder wenn jetzt all die Chips kommen, gibt es dann sicher Benchmarks, die das ein bisschen verifizieren
können. Hast du ja auch dann gar nicht viele Anwendungen eben für die Tops, wenn das ja vor allem AI geht, dann schön, dann hast du den Copilot und dann funktioniert der und dann ist es vermutlich auch gar nicht so wichtig. Ja. Aber ich meine eben, die doppelte Schiene, die werden die noch, noch Jahrzehnte vermutlich fahren müssen. Das geht gar nicht anders, oder?
Habe ich eben auch den Eindruck. Also gut, es kann schon sein, dass man jetzt sagt, in 5 Jahren oder so gibt es vielleicht die meiste Software auch für ARM und dann kann man quasi so ein bisschen frei auswählen, was man jetzt lieber hat, oder x86 oder ARM. Und wenn natürlich ARM einfach effizienter wird und sich mehr verbreitet, kann es schon sein, dass es ein bisschen schneller geht. Aber ich glaube auch, bis jetzt die hinterletzte Software dann noch irgendwie portiert worden ist und so, da geht es relativ lang. Es gibt ja zwar die Übersetzungslayers, oder, wo du das gleich kannst brauchen, aber es geht nicht so schnell wie bei Apple, das glaube ich auch, ja.
Ich bin gespannt, wie die neuen Konsolen, ich gehe davon aus, dass die immer noch x86 sind, einfach weil es jetzt noch zu schnell ist für das. Ja. Aber eben gerade für die Handhelds, wo wir dann nachher auch noch darüber reden, dort wäre es für so etwas natürlich sehr sinnvoll, oder?
Also meinst du die Pro-Upgrades von der Konsole oder die nächste Konsolengeneration sogar?
Die nächste Generation, ja. Ja, nein, das Pro sicher nicht. Ja. Aber die nächste, ich meine, das nicht auszuschliessen, weil die sind ja so wieder proprietär. Also, eigentlich ja nicht proprietär, aber gleich immerhin ein geschlossenes System eigentlich. Da könnte man es vielleicht machen, aber eben, es macht ja nur Sinn, wenn es auch effizient, also wenn es Leistung bringt, weil eben die Energie, die es braucht, ist ja nicht so relevant, außer das führt zu weniger Temperatur. Im kompakten Gehäuse kann dann vielleicht schon doch ein bisschen ähnlicher an einem Laptop als zu einem grossen Desktop drum. Ja.
Genau, also sobald natürlich irgendwie vom Platz her ein bisschen eingeschränkt bist, wie bei einer Konsole, wo du jetzt nicht einen riesen Tower neben der TV stellen willst, dann wird es schon immer wichtiger, genau, weil es halt dann weniger heiß wird, dann brauchst du weniger Kühlung, hast nicht so einen Staubsauger im Wohnzimmer, wo die ganze Zeit dröhnt. Und das hat dann schon Vorteile. Und wie du sagst, in einem geschlossenen System kann man das grundsätzlich schneller forcieren, so einen Wechsel. Aber du, ja, wir werden es sehen. Zurück zu der Realität, zu heute. AMD hat neue Laptop-Chips rausgebracht, die heissen Ryzen AI 300. Die haben sogar das KI in den Namen gepackt, oder? basieren auf einer 4-Nanometer-Strukturbreite, haben weiterhin Hyper-Threading, also du kannst zwei Threads pro Kern quasi ansteuern. Und die haben jetzt eben die 50 TOPS bei der was heisst es, Neural Processing Unit, also bei der AI-Engine. Sie erfüllen also die Standards von Intel. Und AMD macht ja nicht so die Big-Little-Architektur mit Performance Cores und Efficiency Cores, sondern sie machen einfach alles die gleichen Kerne und die sind dann aber alle anscheinend auf Effizienz und Performance gleichzeitig ausgelegt. Also du kannst einfach Taktfrequenz, stärker anpassen, hat mir irgendwie der Martin erklärt, dass du es quasi kannst mit der gleichen Art von Kern halt kannst steuern, wie viel Strom das jetzt gerade ziehen soll oder eben nicht. Und was auch noch so ein bisschen ein Trend ist das Jahr, ist, dass immer mehr Sachen auf das gleiche Teil integriert werden. Also dass quasi Grafik, GPU und CPU und die verschiedenen Arten von Cores, also die haben gleich auch irgendwie noch verschiedene Kerne in dieser CPU drin, aber das wird jetzt alles irgendwie auf die gleiche Datei integriert. Und auch die NPU ist natürlich dort drauf und das macht es ein bisschen effizienter. Es gibt jetzt bei AMD auch keine separate Version mehr für so Ultra-Low-Power-Laptops und so, das hat es früher immer gegeben. Jetzt sind einfach alles die gleichen Chips und die Hersteller können dann selber sagen, wie viel Strom dass die Chips sollen dürfen ziehen und dann brauchen sie halt mehr oder weniger Strom und haben mehr oder weniger Leistung. Genau, und Intel macht ein bisschen etwas Ähnliches. Die haben Lunar Lake vorgestellt.
Nur noch kurz eine Frage, aber ja, die basieren jetzt beide auf x86-Architektur?
Ja.
Aber
ja, das ist alles noch x86. Genau. Und Intel produziert die neuen Laptop-Chips lustigerweise jetzt nicht selber, sondern auch bei TSMC. Das ist eigentlich relativ ungewöhnlich. Sie sagen einfach, dass dort zum Entwicklungszeitpunkt hat TSMC einfach die besseren Produktionsfähigkeiten gehabt und darum lassen sie es halt bei ihnen produzieren und machen es nicht selber. Lunar Lake ist 3 Nanometer, also das gleiche wie der Apple M3. Also ein bisschen eine kleinere Strukturbreite, sollte ein bisschen effizienter sein, basiert noch auf dem ersten 3-Nanometer-Prozess, N3B. Apple steigt jetzt mittlerweile schon auf den nächsten um. Und Intel macht weiter die Big-Little-Architektur, also mit den Efficiency- und Performance-Cores. Oder haben 48 TOPS und sie reden dann noch ein bisschen über Grafikleistung. Das ist dann vielleicht eben spannend für Handhelds. Sie sagen jetzt, die neuen Chips, also die integrierten Grafikprozessoren dort, haben 50% mehr Grafikleistung. Das ist, glaube ich, in absoluten Zahlen dann immer noch nicht so viel, aber eben vielleicht für Handhelds allenfalls spannend. Ja, und auch die sollen natürlich viel leistungsfähiger sein bei gleichem Energieverbrauch. Vor allem die Efficiency Cores anscheinend sind jetzt viel stärker. Das heisst, du musst viel später erst auf die Performance Cores dann zugreifen. Hat den gleichen Effekt wie bei AMD, weniger Abwärme, weniger Stromverbrauch. Intel macht sogar eine konkrete Angabe. Sie sagen, mit den neuen Chips soll der Laptop 60% länger heben. Also
der Akku. Das ist viel.
Genau. Das ist viel. Hat auch damit zu tun, dass Intel jetzt auch den RAM aufs Chiplet integriert, also genau wie Apple. Das heisst, du wählst am Anfang, wie viel RAM das willst und dann ist der auf dem Chip verlötet und ist aber auch fix. Also kannst du dann nicht mehr upgraden wie jetzt früher. Mhm.
Ja gut, das haben die meisten eh nicht gemacht. Also.
Ich habe das Gefühl, in Laptops ist das ja für die breite Masse wahrscheinlich relativ egal. Und eben der Vorteil ist halt schon, dass du dann die kürzeren Wege hast und das ist anscheinend viel effizienter, braucht weniger Strom. Ich glaube, es geht alles in die Richtung, die integrierten Systeme, die integrierten Chips, weil halt einfach alles auf dem gleichen Teil ist. Dann hast du kürzere Wege, es ist nicht mehr modular, du kannst es nicht mehr upgraden, dafür ist es halt besser. So. Das ist das Apple-Prinzip, oder? Ja, das sind so die zwei neuen Chip-Architekturen, die jetzt da Intel und AMD vorgestellt hat. Eben, sie versuchen jetzt einfach, man sieht so, dass sie versuchen, alles noch rauszuholen aus dieser alten Architektur, weil dort haben sie halt Expertise. Ich weiß auch nicht genau, was denn, oder warum das so schwierig ist, auf eine neue umzusteigen und so. Da bin ich zu wenig tief drin. Aber offenbar ist das so und sie machen jetzt grosse Fortschritte, oder? Also Intel eben, die 60% mehr Akkulaufzeit, das ist viel. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, wenn du es jetzt nachher vergleichst mit einem ARM-Chip von Apple zum Beispiel, dann langen die 60% wahrscheinlich immer noch nicht, dass Apple überholen können oder überhaupt einholen können, weil die selber sind so viel effizienter, das ist halt nur eine andere Dimension. Und dementsprechend wahrscheinlich auch die von Qualcomm, oder die neuen ARM-Chips, die jetzt kommen, die sind anscheinend auch so effizient wie die Apple-Chips. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass Intel und AMD zwar ein bisschen aufholen, aber es langt nicht.
Aber es ist auch schon interessant, gell? Dass die. Ich habe das Gefühl, es gibt einfach so die Gerüchte oder so. Oder einfach, vielleicht haben sie es selber schon angesprochen, dass es auch in die Richtung ARM gehen soll. Weil jetzt haben die ja beide nichts. Oder? Die haben ja offenbar keinen einzigen ARM-Chip, oder?
Also AMD hat, glaube ich, schon welche mal irgendwie produziert oder mindestens entworfen. Intel hat man wirklich noch nichts gehört. Also Intel ist schon recht unter Druck, oder ich weiß nicht so recht, was sie jetzt machen. Ob sie einfach weiterhin auf x86 setzen und dort halt versuchen, noch mehr rauszuholen und so. Oder ob sie genau gezwungen werden, zum Umsteigen. Weil das Problem ist ja, wenn ARM sich durchsetzt und vor allem, wenn Microsoft das mehr pusht, dann hast du irgendwann eben, dann bist du irgendwann in der umgekehrten Situation, dass die Software dann nur noch für ARM gibt und nicht mehr für x86 und dann muss natürlich Intel eigentlich auch nachziehen, aber eben, ich glaube, das geht noch lang. Vor allem bei Desktops gibt es ja nach wie vor eigentlich keine ARM-Chips für Windows, nennenswerte, weil dort einfach der Stromverbrauch ein bisschen egal ist. Und solange natürlich viele Desktops noch hast, die irgendwo in Büros rumstehen und so, werden alle Entwickler auch müssen weiterhin x86 unterstützen.
Der Markt ist aber natürlich, nehme ich an, schon grösser, PC und mobile Geräte, also da wird es vermutlich mehr mobile Geräte geben. Also ich weiß es so nicht.
Hey, gute Frage, ja.
Das sollte jetzt mal nachschauen, aber was wird da gigantisch sein? Und ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn man sagt ja einfach immer, dass der PC-Markt echt abnimmt, obwohl dann gibt es so wieder ein bisschen Schwankungen. Aber tendenziell hat jetzt schon gesagt, es geht, wandert mehr im mobilen Bereich ab oder halt, weißt du, einfach so Kompaktzeug, obwohl jetzt zum Beispiel so einen, die Mini-PC, ich weiß es zum Beispiel nicht, den Mac Mini, dort wird. Gut, die haben jetzt alles ARM halt mittlerweile, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber bei PC ist halt dort immer noch x86, so die NUC und so.
Ja, klar, ja. Also du hast schon recht, das ist schon, ich habe das Gefühl, es werden mehr Laptops gekauft als PCs mittlerweile, weil halt einfach, also weißt, auch in einem Büro, in einem grossen Büro und so weiter, dort hast du mittlerweile eher einen Laptop, hast vielleicht einen flexiblen Arbeitsplatz, das kannst du dich bewegen und nicht mehr die klassischen Tower, die. Ich habe das Gefühl, die sind wir vor allem jetzt für Gamer noch interessant. Da musst du halt auch noch einen Tower haben und sonst haben die Leute eigentlich eher einen Laptop.
Darum glaube ich auch, bei Digitec haben wir ja schon ich weiß nicht, wenn da umgestellt worden ist von Desktop. Und ich angefangen habe, haben wir Desktops gehabt, aber ich habe das Gefühl, mittlerweile seit 5 Jahren oder länger oder so, sind die Laptops jetzt schon Standard.
Ja, ich meine, sobald du nicht mehr mega viel Leistung brauchst, also, wenn du einfach so die Office-Sachen musst machen, so ein bisschen Mail und Excel und etwas schreiben und so, ich meine, brauchst du einfach keine Kiste unter dem Tisch. Das ist nicht sinnvoll, oder? Du kannst sie dann auch nicht mitnehmen. Darum, ich bin gespannt, wo das alles noch angeht. Ich glaube schon, dass Stand heute werden die x86-Prozessoren von AMD und Intel wahrscheinlich wichtiger sein als die ARM von Qualcomm. Einfach wegen der Software, weil die sind einfach weiterhin kompatibel. Du kannst einfach einen neuen Laptop kaufen, es funktioniert alles und er ist effizienter. Also wenn jetzt so ich glaube, wenn du in der Windows-Welt daheim bist und einen neuen Laptop brauchst, dann ist das jetzt gleich recht eine coole Sache, dass jetzt da die effizienteren Chips kommen. Hast vielleicht endlich mal eine vernünftige Akkulaufzeit, auch wenn du jetzt noch nicht gerade auf Apple-Niveau bist, aber trotzdem ein riesen Fortschritt. Und das ist schon cool. Das andere mit den ganzen KI-Geschichten, hast du vorher gesagt, oder braucht es das überhaupt? Da habe ich jetzt auch noch ein bisschen Zweifel. Und man muss ja auch sagen, du musst es ja nicht unbedingt auf so einer NPU laufen lassen. Oder? Ich meine, die Grafikkarte kann das eigentlich auch. Die hat meistens noch mehr von den Tops als die NPU. Sie braucht halt einfach ein bisschen mehr Energie, aber wenn du jetzt einfach ab und zu irgendeine Funktion brauchst und das muss dann von der Grafikkarte berechnet werden, jenu.
Ja, aber genau, bin gespannt. Brauche ich, eben wie gesagt, Desktops, der Prozessor-Upgrader, das hat so keine Priorität. Das ist so unwichtig. Weil eben, die bisschen Leistung, die du dazu bekommst, das ist so, ja, wenn ich mal wieder irgendwie Lust habe zum Basteln, dann kann ich das Board und so ersetzen. Und eben, muss ich jetzt hier nach dem nicht einmal. Aber spare ich mir auch, wenn es nicht muss sein.
Wieder mache ich den Wärmeleiter Basteln aus der Schublade nehmen, der seit 3 Jahren liegt, oder?
Genau. Ein Staub draufblasen. Ja. Ja. Also, kommt, dann kommen wir zum nächsten, der an der Computex vorgestellt worden ist. Und das sind eben verschiedene neue Handhelds, komplett neue, auch Upgrades. Und eben, alle wollen sich auf das Steam Deck wollen surfen. Und ja, was haben die? Schaffen sie das, Tommy?
Ja, also die vorgestellt sind, waren, glaube ich, sehr nicht. Aber ja, mal schauen. 4 habe ich gezählt. Ich weiß nicht, vielleicht sind es mittlerweile 4 mehr geworden. Jetzt habe das Gefühl, die Hersteller kotzen die am laufenden Band. Das habe ich das Gefühl. Und es gibt irgendwie ein paar Wochen irgendeinen neuen Handheld, der angekündigt wird. Und da Computex jetzt 4 angekündigt worden. Und die gehen wir jetzt mal durch. Wir gehen jetzt nicht die einzelnen Specs und so durch, sondern einfach mal so ein bisschen rausgesucht, was spannend an denen ist. Und der erste, den ich mitgebracht habe, also nicht physisch, ich habe ihn leider nicht da, ist das Upgrade zum Asus ROG Ally. Und das Upgrade heisst ROG Ally X. Es ist kein Nachfolger vom ROG Ally, sondern wirklich einfach ein Upgrade, ein inkrementelles Upgrade. Phil, du hast die Originalversion getestet, oder? Wie hast du die gefunden? Ich weiß gar nicht
mehr. Also ich habe sie einfach vom... Das Gerät und so ist cool gewesen, weil es ist auch eines der ersten gewesen, der, glaube ich, 144 Hertz Bildwiederholrate gehabt hat. Das hast du dann recht gemerkt, weil es dann viel responsive, das Touch-Ding wirkt viel neuer als beim Steam Deck damals, wo es noch 60 Hertz gehabt hat. Aber die Software war einfach so scheiße gewesen. Also es war wirklich krass gewesen. Oder?
Ich weiss, du hast nie so viel geflucht im Büro, wie wo du getestet hast. Oh, ich sehe, es funktioniert nicht, scheiss.
Das war wirklich Zumutung gewesen. Ich habe so viele Fehler aufleisten dort. Und die haben dann vieles patched und so. Und ich höre immer, wie Leute den gut schön reden, aber schon mal zum Launch. Und dort war der garantiert scheiße gewesen bei allen. Also weißt, das sind die Windows-Handhelds, die sind alle ein bisschen schwierig, aber der hat wirklich Software ist schlecht gewesen, weil alle haben immer, eben, dort läuft das normale Windows, aber dann haben alle Hersteller immer so eine proprietäre Software drauf, einfach wo das Start ist und dann von dort kannst du die Games starten, hast gleich so ein Menü und das funktioniert einfach bei allen unzuverlässig und bei ROG Ally ist es katastrophal gewesen, aber eben, es soll ja jetzt deutlich besser sein.
Ja, das habe ich auch gelesen, dass es durch Updates besser ist geworden. Und wie es beim Neuen ist, wird sich dann zeigen. Die neue Version hat auf jeden Fall ein bisschen bessere Hardware. Es hat zum Beispiel doppelt so viel Speicher wie das Original. Es ist 1 TB drin, es hat mehr RAM, 24 statt 16. Schnellere Speicher, das soll einen Performance Boost geben, so ein bisschen wie beim Steam Deck OLED, der ja auch ein bisschen schnellere Speicher hatte. Und es hat tatsächlich auch reale Auswirkungen gehabt, oder auf die Performance der Games, der schnellere Speicher dort.
Ja, voll.
Genau, es hat keinen eGPU-Port mehr, so wie das erste. Dort hast du ja so eine externe GPU von Asus können anhängen. Stattdessen hat es jetzt einfach einen zweiten USB-C-Port mit Thunderbolt 4, der halt ein bisschen auf mehr Arten
kann schießen. Kein Mensch braucht.
Ich glaube, sorry, oder? Ja, die eGPU ist auch hure teuer gewesen, glaube ich. Das ist wirklich
so dumm, ey.
Aber du hast es können, theoretisch. Und im Marketingmaterial ist es überall gewesen, oder wie die Leute anhängen. Und dann, ja. Genau. Was cool ist, es hat jetzt einen 80 Wattstunden Akku. Ein Riesenteil. Das Steam Deck OLED zum Vergleich hat 50. Das heisst, das ist jetzt, oder das wird der Handheld, der PC-Handheld mit dem grössten Akku sein, wenn der rauskommt. Und trotzdem soll er nicht mega schwer sein, weil es das Gehäuse komplett neu gemacht ist worden mit einem leichteren Material, das aber gleich stabiler soll sein. Am Screen hat sich nichts geändert, da ist immer noch 7 Inch, 120 Hertz.
Ah, 100, okay, nicht 144.
Dann ist 144, genau, 120.
Ja, ja.
Und immer noch kein OLED, das ist immer noch gleich. Was ich noch spannend finde, es hat so hinten bei den Grips hat so kleine Rock-Logos, nicht eingraviert, sondern Rock-Logos ragen so wie raus. Das ist so wie beim PlayStation 5-Controller, hat so die kleinen PlayStation-Symbole, die so rausragen. Und das wegen dem fühlt sich so ein bisschen grippier an. Das Gleiche ist jetzt hier, steht einfach so mega klein Rock überall drauf. Und das soll sich ein bisschen besser anfühlen. Es hat auch einen neuen SD-Card-Reader. Das ist lustig, weil es hat recht viele Meldungen gegeben im originalen Modell, dass das SD-Karte kaputt macht anscheinend.
Ja.
Du schiebst SD-Karte rein und dann funktioniert es einfach nicht mehr. Und Asus hat lustigerweise eben nie offiziell zugegeben, dass es ein Problem gibt mit dem Modell. Aber trotzdem betonen sie jetzt beim neuen, es ist ein neuer SD-Card-Reader. Aber sagen, dass es beim anderen ein Problem war, das immer noch nicht.
Ja, jetzt sind es, glaube ich, wirklich so richtig arschig gewesen bei so Garantiesachen jetzt bei dem, ja? Einfach, also
hey, genau.
ganz shady. Also.
Das habe ich gelesen in Recherche, in den Kommentaren zu bei mega vielen Tech-Portalen, wo darüber berichtet haben und schon Hands-on gemacht haben und so. Hey, mega viele geschrieben, hey, cool. Cooles Upgrade, aber ich würde mir niemals ein Asus-Gerät kaufen im Moment, weil sie halt einfach bezüglich Garantieabwicklung und so absolut scheiße sind und nicht zuvorkommend. Und alle warnen so davon, hey, eben, wenn ihr mal ein Problem habt mit diesem Gerät, dann habt ihr einfach das Problem.
Es geht mal bei unserer Seite schauen, wie...
Ganz nicht schauen.
Ich habe im Ranking, Asus im Ranking.
Ja, ich habe es vorbereitet. Ich habe euch fragen, was ihr denkt.
nice.
Weil bei uns unten, für die, die es nicht wissen, in den Produktinformationen zu einem Gerät könnt ihr ganz abscrollen und dort findet ihr nachher Garantie- und Rückgabequote. Das ist meistens das letzte Dropdown-Menü, das ihr findet. Das habe ich jetzt eben nachgeschaut beim ROG Ally X. Das ist übrigens schon gelistet bei uns. Es kommt aus ab dem 22. Juli für 859 Franken, für die, die es interessiert. Genau, und dort bin ich mal schauen, was so Rückgabequoten sind bei Asus in diesem Bereich. Und es zählt jetzt für das ROG Ally X, zählt es einfach die Kategorie Spielkonsole, weil es offiziell als Spielkonsole gelistet ist bei uns. Die anderen Hersteller in diesem Bereich sind Nintendo, Sony, Microsoft, Valve, Lenovo und eben Asus. Jetzt wollte ich euch eben fragen, was habt ihr das Gefühl, wie hoch ist die Garantiefallquote bei Asus in Prozent?
Oh shit. Also das heisst, wie oft das etwas eingeschickt wird?
Oder wie oft das etwas bei uns als Garantiemeldung eingeschickt wird und Aufwand bei uns verursacht, genau.
Also ich meine, von denen, die du jetzt aufgelistet hast, bin ich sicher, dass das die höchsten sein müssten. Also weil die anderen, ich meine, okay, Steam Deck, Switch wird vielleicht viel eingeschickt, wegen diesen dummen Joy-Cons, aber ich hätte gleich gesagt, dass die dort am schlechtesten abschneiden. Aber
ich wüsste es nicht.
In Prozent kann ich es jetzt, keine Ahnung. Was
sie das sind die schlechtesten, das kann ich schon mal sagen. Ja. 10.
Oh, wir haben ja relativ wahrscheinlich kaum mal so viel verkauft, von denen nehme ich jetzt mal an.
Das steht aber nicht, ja. Beziehungsweise und das ist nicht öffentlich sichtbar.
Ah, wirklich?
Ja.
Ah, okay, okay. Ah, okay. Ich hätte gedacht, so viel wie der Phil einfach geflucht hat am Anfang, jetzt bin ich davon ausgegangen, dass sicher viele Leute gleiche Probleme hatten.
Aber das wären ja dann Retouren eher als weil das kannst du nicht blicken. Kannst du noch lange hin.
Retouren ist dann eine andere Statistik, die es auch noch hat, ja.
Aha.
Ey, aber dann sage ich, also, das sind Leute, die es zum Flicken bringen. Ja, 10% das klingt noch
mal. So, also, es ist super hoch, 10%, gell?
Muss ja, sagen. Jedes zehnte Gerät, ja.
Es sind nur 4,1%, also nur, okay. Ja, für die Zeichen. Top-Reiter, da sind Nintendo mit 0,6% tatsächlich. Mhm. Wow. Sony auch 0,6, Microsoft 0,7. Valve mit dem Steam Deck hat 1,7 und Lenovo, wie heisst Lenovo Handheld? Legion Go. Der hat 2,8. Also Asus ist gleich auch deutlich auf dem letzten Platz hier.
Ja, also vor allem so im Vergleich zu Nintendo und Sony. Gut, ist halt, ich meine, Konsolen haben ja grundsätzlich eher nicht so viele Probleme.
Ja, Nintendo überrascht mich aber eben wegen diesen Joy-Cons, oder? Die haben ja riesen Probleme mit dem, es sind gleich nur 0,6%, die als Garantie angemeldet werden. Bei Rückgabequote sieht es aber schlimmer aus bei Asus, das hat 8,8% Rückgabequote, was recht hoch ist.
Das ist schon krass, ja. Jedes zehnte Gerät fast geht einfach zurück.
Da ist auch Nintendo an erster Stelle mit 1,4%. Dafür ist Nintendo absolut beschissen, was Garantiefalldauer anbelangt. Das haben wir nämlich auch in unserer Statistik drin. Also wie lange braucht es, bis ein Garantiefall abgewickelt ist. Dort ist Nintendo auf dem letzten Platz mit 18 Tagen. Also, wenn deine Switch mal kaputt ist, dann musst du ein Zeitchen warten, bis du zurückbekommst.
3 Wochen. Aber es ist geil. Nicht, also ich meine, das ja, ist jetzt ist schon irgendwie viel, aber so viel. Ja, ich finde jetzt nicht ultra lang. Also.
Aber Asus ist doppelt so schnell mit 9 Tagen.
Ja, okay, okay. Ja.
Die schmeißen jetzt einfach gerade weg, oder?
Ja, ich glaube wirklich, einfach ein neues.
Ja, genau, das ist so ein kleiner Exkurs.
Ich habe mir schon einen bei Asus einen angefragt, aber ich muss mal schauen, ob das zeitlich langt mit der Sommerferien, um den noch zu testen. Mal schauen, ich nehme den mit.
Ja, das ist wirklich zu mitten im Sommer, wo das rauskommt, stimmt. Genau, und dann als zweites Handheld, wo vorgestellt wurde, ist der MSI Claw 8 AI Plus.
Was?
Alter! Wieso?
Was machen wir da? Dumme
Namen! So dämlich, Mann! Oh. Dann einfach schon beim 8. hat er schon, wenn er nochmal Luft geholt hätte, dann schon müssen alle im Marketing sagen: Nein! Nein! Du bist einfach fertig mit Namen!
Das 8. ist einfach wegen dem neuen 8-Inch-Screen, den es hat. Das kann ich nachvollziehen. Aber ja, okay. AI Plus, was soll das? Wieso,
einfach weg.
Wieso nennst du die Handheld AI Plus? Was hat das mit AI zu tun?
Mit Monitoren haben sie es im Flag gemacht. Die haben irgendwie nochmal 3 Monitoren rausgebracht. Genau die gleichen, wie sie schon haben. Einfach noch irgendwie AI draufgeschrieben. Da ein neuer Monitor.
Einfach ist Ich hätte einen neuen Vorschlag. Wie wäre es mit MSI Claw AI NFT Blockchain Metaverse Fortnite Plus?
Oh yeah!
das wäre noch ein Stückchen besser, finde ich.
Brauche einfach jetzt so eine Abkürzung dafür. Genau. AUELFTMB. Ja, gut.
Auf jeden Fall, der hat hier 80 Wattstunden Batterie, also gleich wie der LIX. Die erste MSI Claw hat 53K, also einen grossen Sprung. Und spannend bei dem ist, dass es der neue Chipsatz von Intel wird brauchen, also der Lunar Lake Chipsatz, also, aber was genau oder welche Ausführung genau ist noch unklar. Es wird auch schnellere Speicher geben, mehr RAM, bla, bla, bla. Aber der Screen ist neu, der ist ein bisschen grösser. Der erste MSI Claw war 7 Inches, der ist 8 Inches. Aber es ist alles gleich, 120 Hertz. Und ich glaube, das ist der einzige Handheld, der VRR hat, also eine variable Refresh Rate beim Display. Für die, die nicht wissen, was es ist, so irgendwie ganz simpel erklärt, so ein Display kann dafür sorgen, dass wenn ein Spiel jetzt irgendwie zwischen 50 und 80 Frames pro Sekunde schwankt die ganze Zeit, dass es so ein bisschen wie ausgleicht oder dass die Schwankungen nicht wahrnimmst, dass es trotzdem flüssig und kontinuierlich aussieht und nicht so aussieht, als würde es ruckeln und schneller laufen und langsamer laufen.
Ich glaube, es hilft auch gegen Screen Tearing.
Ja, genau.
Ja. Das ist schon, an dem ist schon spannend war im Original, weil es ja einer von der einzige Handheld war, der ein Intel-Chip drin hat. Alle anderen haben ja AMD. Eigentlich alle haben eigentlich den gleichen. Manchmal heisst der Ryzen, manchmal der Z1. Oder, sie heissen ein bisschen anders, sind aber mehr oder weniger die gleichen. Und die haben den Intel gehabt. Und den habe ich nicht einmal getestet, da hat man nur vernichtend gehört darüber.
Ja,
der muss richtig gelesen, ja. Grauenhafte Performance muss der haben. Darum da sind jetzt die Erwartungen auch sehr verhalten.
Ja, und das Geile ist, also das Speziellste an dem finde ich jetzt, dass das originale MSI Claw ist im März rausgekommen. Und jetzt drei Monate nach Release von dem kündigt jetzt schon der Nachfolger an.
So lächerlich.
Du findest ja voll verarscht, wenn du einen gekauft hast, nicht?
Genau. MSI sagt natürlich, hey, wir werden der alte MSI Claw werden weiterhin mit Driver-Updates und so unterstützen, aber das können sie schon sagen. Es wird wahrscheinlich in ein paar Monaten wird der sterben.
Ja, und 32. Dran, dass du irgendwie einen teuren Handheld gekauft hast, der von Anfang an irgendwie scheiße war und jetzt 3 Monate später kommt der raus, der dann okay ist.
Ja.
Vielleicht.
32 GB RAM, das ist so absurd.
32 GB RAM, ja, das ist krass.
Mhm. Bringt er jetzt gar nichts, oder?
Dafür, hey, das alte Modell bringen sie in einem neuen Fallout-Modell, in einem Fallout-Design raus, für die, die noch das alte Modell kaufen wollen, immerhin.
Yeah.
Ja.
Genau. Das zu dem. Und nachher haben wir noch das Zotac Zone. Zotac ist ein PC-Komponentenhersteller, der jetzt so einen ersten Handheld rausbringt. Und der sieht so ein bisschen aus wie das Steam Deck, weil der hat links und rechts vom Display hat er auch so die Touchpads, so wie das Steam Deck auch hat. Das ist so ein bisschen speziell an dem, es hat auch einen OLED-Screen wie das Steam Deck, 120 Hz. Und es hat Hall-Effect-Joysticks im Vergleich zu den anderen Handhelds, die jetzt hier vorgestellt wurden. Hall-Effect ist einfach eine Technologie bei Joysticks, die es erlaubt, dass die Steuerung registriert wird ohne physischen Kontakt von den Teilen, die sich bewegen. Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Sorry, ja.
Ich glaube, magnetisch.
Ich glaube, es hat irgendetwas Magnetisches in sich, genau. Auf jeden Fall will sich die Teile nicht berühren, soll das viel langlebiger sein und eben nicht für den Stickdrift sorgen, der zum Beispiel bei den Joy-Cons bei Nintendo Switch das Problem ist. Und ein paar Leute sagen, es ist präziser und allgemein besser und bla bla bla. Genau, und das hat jetzt eben so eine AMD Ryzen drin vor älteren Generationen, das heisst Performance, da erwartet man keinen grossen Sprung, das soll etwa so sein, wie bei den Handhelds, die bis jetzt draussen sind. Es hat aber einen schnelleren Speicher und die Akkuleistung ist auch enttäuschend, es hat nur 48,5 Wattstunden, also weniger als Steam Deck OLED hat im Moment. Ich weiß nicht, wie ist Steam Deck OLED so vor Batterieleistung, ist okay?
Das hat eigentlich eine recht easy Leistung. Also, ich meine, die ist jetzt auch nicht ultra lang. Ich könnte das nicht in Stunden sagen. Vermutlich immer noch weniger, ein bisschen weniger als die Switch. Obwohl kommt der Fall. Die ersten sind ja nicht so gut gewesen.
Ja, die ersten sind schlecht.
Aber Steam Deck ist sicher effizienter als jeder Windows-Handheld. Darum,
das wenn kommt dazu, der ja, genau. Ja.
Gleich viele Wattstunden hat, dann müsste er auch schon ein Stückchen schlechter laufen. Das ist dann nicht mega geil. Aber ich finde den trotzdem noch der interessanteste. Ich erwarte jetzt von dem auch nichts. Aber immerhin OLED, das ist einfach schon verdammt geil, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Und die Touchpads, die braucht es einfach. Sonst ist es einfach lächerlich. Du kannst einfach diverse Games nicht spielen ohne die Touchpads. Das ist einfach mega mühsam. Und ich verstehe nicht, warum...
Und ich glaube, das ist der einzige jetzt außerhalb vom Steam Deck, wo die hat, oder?
Das Aya Neo,
wie man testet, stimmt, ja, genau.
Ja, auch stimmt. Das ist einfach... Es war auch ein sauteurer Hurending, wo man dann halt eben immer die gleichen Windows-Probleme hatte.
Und Aya Neo ist doch auch so ein Handheld, wo irgendwie auch ein paar Monate ein neues Modell rauskommt.
Absolut, ja. Zwischendurch haben sie ein paar gute Sachen wieder. Ich habe jetzt auch gesehen, so die Mini-PCs in dem Apple-Design, die sagen tatsächlich gut. Aber bei den Handhelds, ja, bis jetzt ist mir das noch keiner, der mich voll überzeugt hat. Obwohl, stimmt, der Klappmäßig, von dem habe ich auch viel Gutes gehört. Der Aya Neo Flip, der soll noch gut sein.
Ah ja, stimmt, ja.
Sind das jetzt eigentlich alles Windows-basierte Handhelds,
ja, gell? Das ist alles, ja, Windows, ja.
Ja, voll. Okay.
Genau, und der letzte Runde ist der Adata XPG Nia, heisst der. Ich glaube, Adata ist schon ein PC-Komponentenhersteller, wenn mich nicht alles täuscht. Das Teil sieht riesig aus auf den Videos, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es mich nur täuscht oder ob der Dude, der das in den Hängen hatte, einfach kleine Hänge hatte, aber es sieht riesig aus. Und das ist nur ein Prototyp, den sie fängst vorgestellt haben. Specs sind noch unklar. Das Spezielle an dem ist, dass man der RAM wird können upgraden. Ich glaube, das ist ziemlich einzigartig in diesem Bereich. Aber eben, wer, also, ja.
So überflüssig.
But why?
Wenn du jetzt zu dem Zeitpunkt das Ding zum Gamen kaufst, dann weißt du, wie viel RAM du brauchst und dann musst du es nie aufrüsten. Und ja, yeah. Also, eben, das Problem bleibt bei all denen, oder? Also ich muss mal wieder, ich habe jetzt schon länger, das Legion Go habe ich noch das Beste gefunden von denen, weil es einfach am zuverlässigsten funktioniert hat. Müsste es mal wieder benutzen, weil wirklich, ich nehme es einfach nicht für. Ich nehme immer Steam Deck bei den Games, wo ich Windows bräuchte, dort streame ich es jetzt wenigstens.
Aha, ja.
Denn das ist nicht gleich praktisch, weil es dann Standby natürlich nicht so einfach,
stimmt, kannst, ja,
ausschalten. Aber
wenn du daheim brauchst, dann kannst du so easy streamen eigentlich auch, ja.
Ja, dann muss man es dann halt wie so, okay, jetzt spiele ich auch eine Stunde, dann mache ich das. Und dann läuft das, ist auch Performance viel besser, sieht viel besser aus und hast weniger Probleme, weil einfach, ja, eben, die sind, ich müsste mal wieder einen probieren, aber das wird in den letzten paar Monaten jetzt nicht sich verändert haben im Jahr.
Ich nehme es auch nicht an. Genau,
ich staune ja gleich, dass so viel rauskommen. Also weißt du, die müssen sich ja irgendwie gleich gut verkaufen, sonst würden nicht alle so einen auf den Markt schmeißen. Es gibt jetzt ein bisschen mehr.
Ja.
Ich glaube, die Leute finden es auch easy. Ich glaube, du gehst in die Kompromisse einfach ein. Okay. Weil in diesen Podcasts, die ich höre, die meisten haben den Rock Ally und finden den easy.
Okay.
Und ich glaube, du findest dich wie einfach mit dem ab, dass halt zwischendurch vielleicht etwas nicht so recht funktioniert. Das ist halt einfach, du hast dann so eine Mischung zwischen Handheld und Laptop und das benutzt du dann halt so.
Ich habe noch nie ein gutes Review gesehen von einem von denen, nicht eins. Eben außer Steam Deck. Aber alle anderen, all die Windows-basierten, das ich noch kein einziges gesehen.
Ja, aber sie sind dann außer beim Amazon nicht vernichtend. Sie sind einfach so,
ja, ja, irgendwie, ja, ja,
was kann ich nicht, 7 von 10, es ist easy, aber nervig.
Ja.
Und ich finde es halt wirklich in der Benutzung einfach zu nervig. Ich merke es einfach. Es macht einfach nicht Spass, zu benutzen und Spielen soll Spass machen. Und dann mache ich es einfach nicht.
Ja.
Dann habe ich es nicht für, genau. Und wenn du schon das Gefühl hast, oh, das muss ich da irgendwie noch updaten oder das wird nicht funktionieren, dann lass es einfach mal sein.
Ja, absolut.
Genau, noch beim A-Data XPG NIA speziell ist auch noch, dass man den Screen aufschieben kann. So ein bisschen wie bei den alten Blackberries, kann man sich das so vorstellen. Und das machen sie, weil dann die Lüftung besser funktioniert anscheinend.
Ich habe es gerade angeschaut, das sieht wirklich aus, als ist unendlich fett.
Gell?
Wie so zwei aufeinander oben.
Ja, das also. Ist wirklich extrem fett. Und es sieht verdammt nach Plastikmüll aus.
Weißt du, ja, voll, also, ja, genau. So.
Hey, look. Ich bin jetzt wirklich, weil du es gerade vorhin noch gesagt hast, es gab ja Gerüchte, dass am Sonntag bei der Xbox Showcase ihre Handheld vorgestellt wird. Und ich, auf den bin ich verdammt gespannt. Weil dort erwarte ich einfach, dass die ein eigenes System drauf haben.
Das
also, dass
die so ein
Mobile Windows drauf haben. Und wenn sie das haben, das finde ich schon mal super geil. Da bin ich mega gespannt. Und dann halt kann man da anderes Zeugs installieren.
Ja.
Einfach, dann wäre das wäre Killer. Also das wäre, da habe ich das Gefühl, das würde definitiv eine Konkurrenz für Steam Deck. Bin ich mega gespannt.
Ja. Darum
vermutlich wird man enttäuscht.
Aber ich glaube, ja, am Sonntag, wenn sie etwas sagen, Microsoft am Sonntag, dann wird es eh nur so ein kleiner Teaser sein oder irgendwie so. Vielleicht holt es der Phil Spencer aus der Tasche raus, aus ihrer Brusttasche und sagt, guck, das ist es und er tut das wieder rein und fertig. Aber ja, das kann
einfach so in der Brusttasche ein riesiges Teil.
So, jeder sieht von Anfang an, dass er so eine riesige Hand hat.
Aber red einfach nicht drüber zuerst. Und dann so, ich habe nur eine Überraschung. Das wäre mega geil, völlig blöd. Hoffentlich macht er das. Oder so ein Umhängetäschchen, so ein Fanny-Pack. Ah, wir hätten so viele gute Ideen. Marketing, Microsoft, könnt ihr uns wieder kontaktieren.
Leitet uns an.
Grossartig. Also komm, gehen wir, es geht mit monströsen Sachen, geht es jetzt gerade weiter in unserem Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Ich sage es jetzt mal, Godzilla X Kong, The New Empire. Ich glaube, das kann man fast nur so aussprechen. Der neueste, ich muss kurz überlegen, die Reihenfolge von denen bin ich nicht mehr ganz sicher gewesen. Doch, das ist der aktuellste. Godzilla X Kong, ich glaube, da kannst du sogar immer noch im Kino schauen. Je nachdem, wie welches Saal das findest. Und genau, aber man kann dann auch schon streamen, man muss halt auch wieder VPN und so anwerfen. Ich glaube, wenn ich recht geschaut habe, in der Schweiz gibt es den glaube ich noch nicht. Und ist vom gleichen Regisseur wie der letzte, der hat Godzilla vs. Kong geheißen. Ich hoffe, ihr seid vertraut mit der extrem komplexen Lore.
Nein, gar nicht. Null. Ich habe den einzigen gesehen. Erzähl mal alles.
Das hat irgendwie angefangen mit Kong Skull Island. Das ist der...
Ah, das ist der Ursprung King. Von dem...
Also angefangen hat es wahrscheinlich mit Godzilla, nehme ich an, oder?
Ich bin jetzt nicht sicher, welcher der erste war. Weißt, ich meine, ich es gibt ja von beiden eine Million Filme. Und ja, dann wäre es Shin Godzilla vermutlich.
Doch. Godzilla 2014 und dann Kong Skull Island 2017.
Der 2014 hat einfach Godzilla geheißen. Ja. Und nicht Shin Godzilla, das war dann von einem anderen. Hey, shit, ich habe die Übersicht verloren. Weil irgendwann hat es mal so ein neues Design gegeben von Godzilla. So sieht er jetzt aus seit den letzten 10 Jahren. Im Fall. Und ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, welcher denn welcher ist. Aber ja gut, ich habe den sicher auch gesehen. Ich schaue ja immer wieder Scheissdreck. Und Kong Skull Island habe ich auch gesehen. Sehr mittelmässig war, aber grosse Monster sind lustig.
Das ist der einzige, den ich auch gesehen habe. Ja, da habe ich auch sehr, sehr mittelmässig gefunden.
Okay. Die Godzilla vs. Kong war deutlich besser gewesen. Das ist wirklich so ein neonfarbiges Action-Spektakel. Sau lustig. Und einfach immer, wenn die Menschen kommen, wird es langweilig. Weil die Menschen sind einfach langweilig. Und der ist jetzt, es ist wieder ein bisschen das Gleiche, dass die Menschen sind nicht so spannend, aber der ist einfach, ich habe das Gefühl, wenn man so einen schaut, du weißt, auf was du dich einlässt. Das ist, die Story ist beknackt und es hat riesengroße Monster und die kämpfen miteinander und das hast du 2 Stunden lang.
Was ist der Plot?
Es hat eine Story. Der Kong ist in der Hohlerde, heisst es auf Deutsch. Das ist wie so eine Erde unter der, also so ein, ja, es sieht aus wie eine Welt unter der Erde. Da gehst du einfach irgendwie drin rein und dann steht einfach auch wieder eine Welt.
Ist es nicht so eine Verschwörungstheorie, die es gibt, oder nicht?
Die gibt es sicher, ja. Und dort ist es aber so. Durch irgendein Portal gehen sie in die Hohlerde und dort erlebt der Godzilla, weil wenn der Godzilla, der Kong geht dort runter, der Godzilla ist auf der Erde. Weil wenn sie am gleichen Ort sind, dann kämpfen sie, weil für den Godzilla ist die Erde wie sein Revier und das verteidigt er. Dann kämpft er gegen den Kong. Das ist offenbar der Grund. Aber Godzilla ist jetzt in dem in dieser Serie, in dieser Geschichte ist er eigentlich gut. Er verteidigt die Erde. Das ist eben immer so, je nach Godzilla-Serie ist er mal ganz böse und mal gut. Aber aktuell ist er eigentlich gut. Und genau, am Anfang begleitet er so den Kong in dieser Hohlerde, wo er irgendwelche komischen Monster kämpft und dann wird er verdammt dreckig und dann duscht er ein bisschen mit einem Wasserfall und nachher hat er Zahnweh, weil er irgendwie das eine Ding gebissen hat, das eine Monster. Und dann kommt, dann gehen sie runter. Ich glaube, kommt das gerade dann. Die Menschen, die auf der Erde sind, alle gespürt, also es kommt dann irgendein so Signal, wird ausgesendet von irgendeinem Wesen in der Hohlerde oder noch tiefer runter und das spürt eben der Godzilla und es spürt auch so ein Mädchen, Gia oder so heisst sie, und das ist wie die letzte Überlebende von so einem Stamm, der eben in dieser Hohlerde gelebt hat. Nein, also von dieser Skull Island, sorry, es ist irgendwie kompliziert. Aber sie ist einfach die letzte Überlebende von so einem geheimen Stamm, genau, von Skull Island, sie spürt das auch. Und darum gehen sie dann dem Signal auf den Grund. Und dann nimmt sie die Professoren, die Ärztin, die Wissenschaftlerin, was auch immer, sie nimmt dann so ein Team mit, um dort runtergehen, das zu erkunden. Und was nimmt man in so ein Erkundungsteam, in so einer geheimen Welt mit riesengroßen Monstern? Man nimmt so einen Podcaster, Verschwörungspodcaster nimmt sie mit. ihre Tochter, eben das kleine Mädchen, also ihre Adoptivtochter. Wie nennt er sich? Er ist ein Titan-Doktor. Also er ist einfach ein Tierarzt für grosse Monster. Gibt's. Und ein Pilot. Und du weißt schon, bei der ersten Szene, wo du siehst, okay, das ist der Einzige, der wird sterben und er wird sofort sterben. Und er stirbt sofort. Absolut dumm. Aber der Tierdoktor, der kann auch fliegen. Und dann zieht er nachher mit dem Helikopter, zieht er um Kong den Zahn und tut ihm so einen anderen Zahn drin. Es hat nur so beknackte Sachen in diesem Film. Genau, und dann schlussendlich findet es dort noch in dieser Hohlerde nochmal eine zweite Hohlerde, eine Erde unter der Hohlerde. Und dort hat es dann noch andere grosse Affen. Und dort hat es eben auch den Scar King, also nicht der von Lion King. einfach sonst einen bösen Affen. Und dann wird einfach viel gekämpft. Und Mothra, oder die Riesenmotte, die ist auch dabei. Und Pyramiden, die es kämpfen, und Godzilla kämpft mit dem Kong bei der Pyramide und schmeißt dann Sand ins Gesicht. Das ist absolut behindert, aber hure lustig. Also, es ist wirklich, eben, wenn du auf Filme mit grossen Monstern stehst, dann das ist wunderbar. Der Godzilla wird dann pink-neonfarbig, weil er irgendeine Energie von einem Atomkraftwerk gefressen hat. Dann transformiert. Das ist wirklich einfach, alles ist so weich, es ist so gut.
Aber ich schon, wie so Stories entstehen oder so Filme. Da hast du irgendwie die Storywriters oder so. Und dann hast du wahrscheinlich Leute, die einfach sagen: Okay, wir brauchen einfach eine Kampfszene zwischen dem und dem Monster und zwischen dem und dem. Und jetzt, wie bauen wir da eine Story rundum? Ja. Oder? Also
ich frage mich am gesehen, was ist die Reihenfolge? Wirklich, sagt mir einfach zuerst, ich hätte gerne, dass er irgendwie mit einem Uppercut und einem Metallhändchen am Godzilla die Fresse schlägt, vor Pyramiden. Bringen wir eine Story dazu.
Genau.
Viel von dem basiert doch da auf den alten Godzilla-Filmen. Es gibt irgendwie 50 oder so Filme aus Japan, wo auch irgendwie so mega, mega lustig und trashig waren. Ich glaube, viele Elemente von dem sind doch übernommen worden, irgendwie gremixed worden für den Film, so wie es tut.
Es ist gut möglich. Einfach eben halt alles auf irgendwie 11 dreht und mit zusätzlichen Sachen. Und eben, es ist alles immer so praktisch. Und, ja, aber...
Aber ist in dem Fall so irgendwie 90% Monsterkämpfe und 10% langweilige Menschen?
Hey, genau, aber er ist mir wirklich nicht langweilig vorgekommen. Aber es ist schon so, dass wo die Menschen haben da in dem Fall ja eigentlich gar kein Ziel. Eben, es geht halt darum, das Signal, das dort gehört, weil das wieder irgendwie die Menschheit bedroht und darum müssen da Godzilla und Kong müssen das retten und blablabla. Aber wirklich, es gibt Tag-Team-Fights und so. Also wirklich, es ist super. Absolut beknackt. Aber lustig. Godzilla, X-Kong, The New Empire. Genau, eben. Ich glaube, er läuft immer noch im Kino. Und sonst eben müsst ihr mit VPN könnt ihr euch den auch mieten und streamen. Ich glaube auch. Dann, wie gesagt, die Acolyte, die Disney Plus Serie, Star Wars Serie, die tut Luca. Der nimmt gerade parallel dazu die erste Folge von der Spoilerfabrik auf. Die kommt am Freitag.
Am Freitag, jeweils, ja.
Am Freitag kommen dann die Folgen. Könnt ihr dort reinhören, wenn ihr das auch geschaut habt. Und schauen, was der Luca denkt dazu. Dann hüpfen wir noch in unsere letzte Kategorie.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den Spielecke.
Ich habe irgendwie nur dumme Sachen diese Woche. Killer Clowns from Outer Space, the game. Ich habe das Gefühl, der Titel sagt schon alles, dass das ultra beknackt ist. Ich bin nicht sicher, ob ich mal von dem Film erzählt habe. Ist euch der ein Begriff?
Nur so flüchtig irgendwie, aber ich habe so ein paar Bilder im Kopf, aber ich habe absolut keine Ahnung, um was es geht und wenn und wie und wo das da rausgekommen
ist. Ich habe ihn letztes Jahr erst gesehen, ich habe ihn einfach gekannt, weil einfach, ich schaue gerne alte Horrorfilme und dann ist das schon so einer, wo der siehst einfach immer wieder mal, weil er eben, die geht es um Killer Clowns, ja eben, from Outer Space. Das sind einfach Aliens, die aussehen wie Glöhn, wie monströse Glöhn.
Und du hast mal darüber geredet, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas im Kopf. Das
kommt, ja, das kann gut sein.
Was ist das, so 80er, 90er?
Ja, im 88 ist der rausgekommen und ist, er war noch lustig gewesen, aber er ist nicht so lustig, wie ich erhofft habe. Er war auch nicht so brutal gewesen. Es ist mir so ein bisschen, eben mit so ein bisschen Gags, mit ein bisschen Glund-Gags, dann halt, da ist mir irgendwie aufblasbare Ballon, Hunde und zum Teil wird es einfach in grossen Schatten, wo irgendein Klon einen anderen frisst und so. Jetzt wenig explizite Gewalt, das ist mir so ein bisschen lustig. Und genau, aber die Glöhne kommen, weil sie die Menschen wollen, in Zuckerwatte verwandeln und auf ihr Raumschiff tun, weil sie das müssen irgendwie. Und das Game folgt der Story. Es ist so ein asymmetrisches Multiplayer-Game im Stil von Dead by Daylight oder eben Friday the 13th. Und das ist ja der gleiche Entwickler.
Ah.
Und das merkst du ja gerade. Es bewegt sich gleich, es stört sich gleich, du musst die gleichen Sachen machen. Dort ist es der Jason gegen, ich glaube, 4 Überlebende, hat jetzt gesagt. Da ist es jedenfalls so, es gibt 3 Glöhne und auf der anderen Seite bis zu 7 Menschen. Finde ich noch witzig, so können 10 Leute in einem Level spielen und das wird dir dann zufällig zugewiesen, ob du ein Mensch bist oder ein Glöhne. Es gibt verschiedene Klassen, die musst du halt freischalten. Am Anfang hast du nur 2 Glöhne, hast irgendwie, der eine ist der Tracker, den habe ich noch nicht einmal gespielt. Der läuft eben mit einem Luftballonhund rum und mit dem kann er die Menschen aufspüren. Mhm. Aber ich habe den anderen gespielt. Und eben als Glöhne hast du eben das Ziel, einfach alle Menschen umzubringen. Und also ein Level ist immer fertig, wenn alle Menschen tot oder geflüchtet sind.
Also flüchten heisst, sie haben gewonnen.
Sie können abhauen.
Ja.
Das ist als Menschen gibt es verschiedene Exits. Also es gibt so, du kannst irgendwo in einen Bunker flüchten, du kannst mit dem Boot abhauen. Am Schluss hast du auch noch die Chance, wenn Clown-Pocalypse heisst sie, glaube ich. Die kommt einfach nach gewisser Zeit, passiert die. Die Glöhne können sie auch ein bisschen beschleunigen. Dann sterben alle Menschen. Und dann hast du aber als Mensch noch ganz kurz Zeit, irgendwie irgendwo durchzuschlüpfen und abhauen. Habe ich noch nie geschafft, weil ich nie weiss, was es ist. Und genau, um so zu sagen, kurz Menschen, eben, das ist wirklich genau gleich wie bei dem Friday the 13th. Du läufst einfach rum, möglichst laufen, nicht säckeln, weil dann hört man dich und dann sehen die Gegner so ein weißes Kreisli, wenn sie in der Nähe sind, dass du dort bist. Und dann suchst du einfach, du lautest Kisten und du kannst dich einfach Kisten und Schränke verstecken, damit dich Bonster nicht finden. Und du suchst dann halt Health Packs, Baseballschläger, es gibt Shotguns. Und zum Entkommen brauchst du eben meistens irgendwelche Zündkerzen, die du beim Boot brauchst, oder Badges oder Schlüssel, so Zeugs, oder? Und du hast, so viel ich weiss, keine Karte, vielleicht habe ich ja nie eine gefunden, aber du musst einfach, wenn du den Level noch nicht kennst, ist es sicher schwierig und das Zeug ist ja einfach zufällig verteilt. Und klar, das Boot ist immer...
Also die Items sind immer innerhalb vom Level, aber die Levels an sich sind nicht zufällig generiert.
Jetzt nein, das. Okay. Genau. Das heisst, wenn du nur weißt, wo der Bunker ist und wo das Boot ist, dann ist es sicher schon mal einfacher. Aber du lässt einfach kommen, versuchst nicht verwünscht zu werden. Und eben Glöhne umgekehrt, die haben eben verschiedene Waffen und du kannst einerseits die Exits kannst du zuballern, mit Zuckerwatte, dann können die Leute nicht mehr die, also sie müssen es dann wie befreien wieder und das kostet Zeit und macht Lärm. Du findest so riesengroße Zuckerwattenbehälter, wo glaube ich Menschen sollten drin sein und du kannst eben auch, wenn du Menschen mit deinem Laser runterschiessest, kannst du sie auch in Zuckerwatte verwandeln. Du kannst sie einfach umbringen. Aber wenn du sie in Zuckerwatte verwandelst, dann kannst du sie mitnehmen und kannst sie in so einen wie ist der Name dafür? Lecky Generator. Das ist einfach irgend so ein Gerät und dann hängst du es dort so an und so tust du so Upgrades freischalten für deinen Klon. Weil der kann, hat ein paar lustige Sachen. Der kann zum Teil über die ganze Map gumpen oder er kann ein Leben generieren oder du kannst mit so einer Lure heisst das. Weißt du, wie so, kannst, wenn die Menschen in der Nähe sind, kannst du aktivieren und dann sie wie so hypnotisiert laufen auf dich zu und dann packst du den Gummihammer raus und BÄM! Haust du auf den Grind. Ist also schon noch witzig. Und ja, ich finde es recht amüsant. Es hat so einen lustigen Vibe halt. Es ist ja nicht wirklich ein Horror-Game, weil es sich blödel glühen. Und ich finde es auch echt erstaunlich ausgeglichen. Ich habe immer bei beiden Seiten das Gefühl, ich bin schlechter. Die Menschen könnt ihr auch relativ easy umbringen.
Ah, aber sagen, darauf... Frage, könnt ihr ja zurückkämpfen in dem Fall. Also die
können... Ja, sie haben ja diverse Waffen, die sie finden können. Und du bist am empfindlichsten natürlich auf deiner roten Glonnase. Und dann braucht es nicht so viel, bis du kaputt bist. Die Glöhne kommen einfach immer wieder. Die haben einfach den Respawn nach einer halben Minute. Und die Menschen können nur einmal wiederkommen. Es hat so eine Wiederbelebungsmaschine. Und wenn die aktivierst, dann ist es einfach in dieser Zeit, können die Leute sich wiederbeleben, aber nachher einfach dann nicht mehr. Oder dann ist einfach Pech gehabt. Oder wenn sie niemand aktiviert, dann ist auch Pech gehabt. Du kannst dann einfach so, noch lustig, als Zuschauer so Minigames spielen. Also, wie heisst das mit den Farben, die aufblinken? Simon Says oder so.
Ah, wo du auswendig musst lernen. Also so ja, immer eine Farbe mehr, die aufblinkt.
Ja, genau. Das kannst du, oder so, wie heisst das, Breakout-mäßig etwas. Es sind einfach so ein paar Minigames und mit dem kommst du dann so Karten über mit Items, eben das Klasse für mehr Energie und so. Das kannst du entweder für dich selber nehmen oder du kannst dem, wo du zuschaust, schenken.
Ah, okay.
Das finde ich noch witzig. So hast du auch noch etwas zu tun.
Da hast du etwas zu tun, wenn du schon gestorben bist, sozusagen.
Genau. Hey, das ist lustig, also eben irgendwie die einfach dann nachsäckeln und Fallen stellen und eben du kannst dann so kleine Roboter-Glöhne aktivieren, die laufen einfach so selbstständig rum und tun die Karten ein bisschen aufdecken für dich. Ich, also das Klon ist viel lustiger, finde ich. Das ist halt...
Schon. Aber ja, eben, du kannst nicht eine Auswahl oder Präferenz, kannst Präferenz angeben, was du lieber spielen willst, oder ist wirklich komplett Zufall?
Ich habe das Gefühl, es ist random, weil du kannst einfach ich meine, du kannst ein Custom-Game machen, aber sonst gibt es einfach Quick-Play und dann wirst du immer automatisch zugewiesen.
Aber ist jetzt nicht so, dass wenn du als Mensch zugewiesen wirst, dass es nachher anschießt und nur als Killer-Clown Spass macht, sondern ist es viel lustiger als Killer-Clown. So.
Nein, du schaffst, ich habe das Gefühl, auch ein bisschen mehr als Team. Ich komme halt immer davon, mit wem du zusammenzogst. Aber du bist halt siebte und das ist auch lustig, weil du erstens kannst dich auch sau dumm dekorieren. Also ich habe jetzt so eine Badehaube habe ich auf den Kopf gelegt, durch maximal doofe Haare ausgewählt und so. Das ist auch lustig. Aber die Glühungen sehen einfach geiler aus und ja, bist halt einfach stärker. Aber, hey, und genau, und ich habe das Gefühl, die Leute hauen einfach immer ab und ich weiß einfach nie, wo sie sind. Also plötzlich steht wieder, irgendwie zwei Menschen sind dann gekommen und dann so, fuck, wieso? Und dann, ah, Boot. Dann finde ich irgendwann den huren Landesteg und dann siehst du gerade den Vorfetzer, die Sausiechen. Aber, hey, nein, ist lustig, wenn man es so, der asymmetrische Multiplayer witzig findet, ist 45 Stutz für PC, PS5 und Series X. Und, ja, yeah, ist witzig. Komm, ich habe auch easy in der Zeit. Ich habe noch ein ganz kurzes, ich habe glaube mal davon erzählt, von Exit 8.
Ja.
Und jetzt gibt es Terminal 8. Das ist vom gleichen. Und es ist das gleiche Spielprinzip. Im Exit 8 bist du einfach in so einer japanischen U-Bahn-Station und du läufst einfach immer durch den gleichen Gang durch. Und das Ziel ist halt, ins 8. Exit kommen. Weil immer, wenn du richtig läufst, dann geht es eins weiter. Vom 1, 2, 3, 4, 5. Und dort ist es darum gegangen, du musst so Anomalien finden. Und immer wenn es eine hat, dann musst du umkehren und wenn es keine hat, kannst du gerade auslaufen. Und so bist du dann ins 8. Ding gekommen. Weißt du, so ein Game kostet 4 Stutz oder einen Stutz. Das war verdammt günstig. Und das ist in einer Stunde fertig.
Oder ein kleiner Snack.
Hey, voll. Das kostet jetzt 4 Franken. Wucher. nein, aber ich habe es genauso lustig gefunden. Jetzt bist du einfach in einem Zug. Und läufst, du kannst jetzt nur geradeaus laufen, das ist der Unterschied, du kannst nicht mehr zurück. Und es hat auch wieder irgendeinen Passant, der dort hockt, auf dem Handy rumdrückt. Und halt einen Zugwagen, wo du bist. Und du läufst einfach immer vor das Handy und machst Türen auf und läufst in den nächsten Raum. Und jetzt ist eben. Also beim ersten Raum steht schon, du darfst erst weiter, wenn die Anomalien weg sind. Und dann läufst du wirklich einfach rum und dann siehst du vielleicht irgendwie auch da im Fenster spiegelt sich irgendeine kopflose Person. Und dann verschwindet sie und dann kannst du weiter. Und ich weiss nicht genau, wie viele Wege du durchgehen musst. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es 8 gewesen sind. Ich habe das Gefühl, es sind fast mehr. Also da hast du nicht irgendwie... Im anderen Game hast du immer eine Zahl gehabt. Mhm. Wenn du richtig um die Ecke bist, dann ist wieder gestanden, jetzt bist du beim Exit 4. Und wenn du wieder beim 1 gewesen bist, hast du gewusst, scheiße, jetzt hast du etwas falsch gemacht. Darum, da ist es so, wenn du etwas falsch machst, dann knallt es dich zurück und du hockst wieder auf dem Bänkchen. Und es ist einfach lustig, es hat halt mega viele solche gruselige Sachen wieder. Weißt du, wirklich, es ist echt ganz simpel. Es ist nicht so Jumpscare, aber wirklich, das stellt dir gleich am nächsten Horror auf. Einfach so creepy, plötzlich kommt irgendein creepy Mädchen zu laufen oder einfach irgendwelche komischen Fratzen, die dich schräg anschauen. Und es ist so schön unheimlich.
Jetzt irgendeine Erklärung oder irgendein Hintergrund?
Nein, nicht, das ist einfach gar nicht. Wirklich gar nicht. Du, lustig.
Kryptisch.
Ja. Und kannst du manchmal auch aussteigen? Ob das solltest oder nicht, findest du dann raus. Und ich habe dann aber wieder müssen, wie zwei Sachen nachschauen, wie du sozusagen die Anomalien musst überwinden, weil es halt nicht gleich ist wie im Alten, oder?
Aha, ja.
Aber es ist, ich habe es wieder super gefunden. Es ist einfach eine Stunde, wenn es daran wert ist. Ich habe es mega witzig gefunden. Und je nach Ende knüpft es recht cool als anderes Spiel an. Ah, okay. Das ist halt witzig.
Okay.
Also Terminal 8, wenn man das witzig findet. Und eben, es ist natürlich wieder so japanische, im japanischen Setting, japanische U-Bahn. Oder U-Bahn. Einfach ein Zug. Hätte ich es einfach ein Zug.
Ich finde es geil, wenn so Spielkonzepte wie wiederverwertet werden oder so remixed werden. Das finde ich immer spannende Dinge. So wie es jetzt etwas so mega simples ist, aber so grundsätzlich finde ich es immer cool. Darum habe ich ja, es ist jetzt komplett etwas anderes, aber darum finde ich auch die Breath of the Wild und Tears of the Kingdom habe ich irgendwie so lustig gefunden. Weißt du, so das gleiche Spielkonzept, du kannst es nochmal erleben, einfach irgendwie in einem neuen Kontext. Und das ist wahrscheinlich irgendein Einzelentwickler, der das gemacht hat, oder?
Ich denke es auch im Fall. Also es hat nicht viele Leute aufgelistet. Also.
Das ist geil, der hat jetzt einfach so eine Idee gefunden und das kann er wahrscheinlich noch 3-4 Mal wiederverwerten in verschiedenen Settings.
Vergolden.
Genau, ja. Flughafen können wir noch machen irgendwie.
Ich habe nicht gedacht, das ist bei Terminal, habe ich gedacht, das ist Flughafen.
Ja, darum, ja, voll, ja.
Ja, das stimmt, ja.
Ja.
Ah, das ist cool. Es gibt es, glaube ich, nur bei PC. Also, 4 Stutz, Terminal 8. Gut, dann wäre es das schon wieder gewesen mit der Erfolg vom Techtelmechtel und ich danke euch fürs Mitmachen und allen anderen fürs Zuhören und wir hören uns wieder in einer Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao zusammen.